auf geht's. Sportradar 360, Big Show
Okay. Gut.
644. Ich freue mich sehr, dass on short notice Guido Schäfer ein paar Minuten Zeit hat, Leipziger Volkszeitung. Servus, Guido.
Servus, guten Morgen, gutes neues Jahr, mein Lieber.
Wünsche ich dir auch sehr. Das neue Jahr hat nicht gut begonnen. Wir haben letzte Woche ja
Nein.
Franz Beckenbauer schon geehrt hier. Aber Guido, du hast ja auch einen ganz, ganz großen Artikel geschrieben in der Leipziger Volkszeitung. Ja, da, du hast Franz Beckenbauer persönlich gekannt, wie viele andere auch. Und ich gehe davon aus, auch du warst von der Persönlichkeit Franz Beckenbauer ja eingenommen, begeistert. Bitte erzähle.
Ja. Ja, Franz Beckenbauer habe ich als das wahrgenommen, was er auch war. Ein großartiger Botschafter dieses Landes, ein Weltmann. Er hat uns wirklich wunderbar vertreten in der ganzen Welt. Er war überall beliebt, als Fußballer, als Trainer, als Funktionär. Dann hat uns die WM 2006 nach Deutschland geholt. Und ja, ich muss sagen, ich habe einige Tränen gedrückt. Ich wusste nach einem Interview bei Uli Hoeneß an der Säbener Straße, dass es Herrn Beckenbauer nicht so gut geht. Aber als dann die Nachricht kam, war ich wirklich auch todtraurig. Und todtraurig war auch das, was manche Medien mit ihm gemacht haben rund um das Sommermärchen. Die haben da was aufgebauscht und haben ihm zugesetzt. Es war eine Großwildjagd mit Schaum vorm Mund. Mehr war das nicht. Die Schlussfolgerungen aus Halbwahrheiten, Gerüchten und Dingen, die sie einfach so postuliert haben. Ja, man kann das Magazin ja nennen, der Spiegel. Das hat Herrn Beckenbauer Jahre seines Lebens gekostet, davon bin ich überzeugt. Die in Hamburg sollten sich etwas schämen.
Franz Beckenbauer war jemand, und das hat er auch selbst gesagt, dem über viele, viele Jahre das Glück nur so zugeflogen ist, Guido. Und jetzt, um einen Bogen zu spannen auf das aktuelle deutsche Fußballgeschehen, scheint es so, als ob ein bisschen von diesem Bayern-Dusel, der Bayer-Dusel geworden ist. Kannst du dem etwas abgewinnen? Weil ja, also für mich ist es ja so, früher Bayern spielt 90 Minuten auf ein Tor, bemüht sich, dieses Tor zu schießen und schießt dann halt in der 89. Minute und dann sagt man Bayern-Dusel. Jetzt war Leverkusen in Augsburg natürlich die überlegene Mannschaft, schießt sehr spät das Tor. Ja, ist das jetzt Bayer-Dusel oder ist das einfach nur ein später Lohn für gute Arbeit?
Ja, letzteres, Jens. Also die Leverkusener haben sich jeden einzelnen Punkt in dieser Saison redlich verdient. Und dass man, wenn man so überlegen spielt und bis zuletzt an sich glaubt und bis zuletzt das gegnerische Tor bespielt, dann auch nochmal regelmäßig auch nochmal ein spätes Tor macht, das spricht nicht von Glück, sondern das hat mit Klasse und Überzeugung zu tun. Und ich habe nach dem ersten Saisonspiel der Roten Bullen in Leverkusen gesagt, da hat RB ganz gut gespielt, aber 3-2 verloren. Diese Leverkusener, die sind ja jetzt wirklich perfekt besetzt. Der Trainer weiß, wo es lang geht. Dann hat er noch ein paar Puzzleteile dazugeholt. Granit Xhaka, ganz entscheidender Mann. Vorne Boniface und so weiter. Also die haben wirklich das Zeug, dieses Mal Meister zu werden. Da habe ich mich ganz früh festgelegt. Und ich hoffe, vielleicht auch für alle, bis auf die Bayern-Fans, für alle deutschen Fußballfans, dass vielleicht mal jetzt eine andere Mannschaft deutscher Meister wird. Und die haben das Zeug dazu und die Chancen halte ich für sehr, sehr, sehr vital.
Wie groß ist dieser Anteil des Trainers Xabi Alonso, der, ich dachte zuerst, er wird Probleme haben, weil er, naja, es ist ein neuer Trainer. Er hat natürlich diese Erfahrung, hat dieses, so deppert es klingt, aber dieses Gewinnergehen hat er ja. Der weiß, wie man Titel gewinnt, Meisterschaften, Champions League. Wie groß ist dieser Anteil groß genug eingeschätzt? Oder wie groß muss man diesen Anteil einschätzen, ist meine Frage.
Naja, der Übungsleiter ist immer der wichtigste Mann im ganzen Verein. Das steht ja mal fest. Und der gibt die Richtung vor. Und wenn das ein guter ist, dann trifft er auch gute Entscheidungen. Natürlich mit Hilfe der Finanzen, die da im Hintergrund sind. Und Xabi Alonso hat ja die erste Halbsaison bei Bayer gemacht und hat eine Anlaufzeit gebraucht und hat gesehen, was ihm fehlt für seinen Fußball. Und da hat er sich 3-4 neue geholt und die Neuzugänge sind ja sensationell eingeschlagen. Das ist ein unglaublich homogenes Team. Die haben Kraft, die haben Athletik, Schnelligkeit, Dynamik, dann fußballerisches Können. Also da kommt alles zusammen und einen taktischen Plan haben sie auch. Ja, Xabi Alonso, das einzige Problem, was ich für Bayer tun könnte, vielleicht im Finale des Titelkampfs im April, wenn dann die Gerüchte aufkommen, dass die Bayern ihn holen wollen oder wer auch immer. Ja, er hat ja in seinem Vertrag stehen, er darf zu seinen Ex-Vereinen gehen, wenn die rufen. Also wenn Real Madrid anruft, kann er gehen. Wenn die Bayern anrufen, kann er gehen. Das wünsche ich Bayer Leverkusen nicht, aber irgendwas ist ja immer.
Ja, also Liverpool wird auch nicht anrufen, weil er dein guter alter Freund
Ja,
Jürgen
genau.
Klopp auch noch ein paar Tage weitermacht. Jetzt ist Boniface ja verletzt, aber ein Mann, den du ja sehr gut kennst, auch aus seiner Leipziger Zeit, ist jetzt wieder zurück. Also sehr gutes Timing für Patrick Schick. Ja, ist er auch ein Mann, der schon wieder auf dem gleichen Level oder das gleiche einbringen kann, wie Victor Boniface es im Herbst getan hat?
Das glaube ich jetzt nicht, aber der Patrick Schick ist ein ganz, ganz gewiefter Fußballer. Der hat ganz, ganz viele Waffen. Wenn der gesund und fit ist, ist er ein Weltklasse-Spieler. Das war ihm bisher in seiner Karriere über einen längeren Zeitraum nie vergönnt. In Leipzig haben sie ja überlegt, ob sie das Paket, ich glaube 35 Millionen Euro insgesamt für Ablöse und einen Dreijahresvertrag und so, ob sie das schnüren sollen. Und dann hat er wieder mal eine Rückenproblematik gehabt. Und bei Bayer ist er ja auch 6, 7, 8 Monate ausgefallen. Also diesem jungen Mann ist zu wünschen, dass er mal fit bleibt über einen längeren Zeitraum. Dann ist er ganz, ganz schwer auszuschalten. Er hat wirklich alles, kopfballstarken, unfassbar guten linken Fuß. Der ist schlau. Glaube, dass der Ausfall von Boniface den Leverkusen trotzdem wehtut.
Lass uns nach Leipzig kommen. Mein Sohn und ich sympathisieren beide mit den Leipzigern, ist ja kein Geheimnis. Und nachdem dieses frühe 1:0 für Frankfurt gefallen ist am Samstag, haben wir uns angeschaut und gesagt, okay, das verlieren sie jetzt. Weil es typisch ist, dass Leipzig dieses Spiel verliert. Auch wenn es zu Hause war und die 12 Spiele davor, glaube ich, zu Hause nicht verloren haben. In der Halbzeit war bei Sky Perry Bräutigam zu Gast und der hat gesagt, der hat Simakan komplett von Schuld freigesprochen an diesem Tor. Aber Robin und ich, also mein Kumpel und ich schauen uns an und sagen, mein Sohn und ich schauen uns an und sagen, der hätte sich ein bisschen bemühen können. Die Entstehung zu diesem Tor, also Simakan hat eine wunderbare Hinrunde gespielt aus meiner Sicht, aber bei diesem Tor, Guido, das muss man ihm schon ein bisschen ankreiden, oder?
Ja, du, es gibt allerdings auch Tore, die schon genial auch herausgespielt wurden. Also diese Flanke von dem Leverkusener, der heißt überraschenderweise auch Nkungu, wie
Ja,
der
ja.
ehemalige Leipziger, die war schon sensationell. Die war schwer zu verteidigen und wenn der Simakan gedacht hätte, dass so ein Ball kommt, hätte er sich natürlich anders postiert. Also Simakan und auch David Raum standen da im luftleeren Raum
Ja.
und dann haben die das Tor gemacht. Zur Wahrheit gehört ja auch, RB Leipzig hat seit ewigen Zeiten nicht mehr zu Null gespielt. Und dann wird es natürlich schwer, wenn du immer ein Tor kriegst, dann musst du ja jedes Mal zwei machen, um zu gewinnen. Das ist dir nicht immer vergönnt. Und ich muss schon sagen, also an dem Tag, das ging ja auf keine Kuhhaut mehr. Ich glaube, der Luis Openda, der ja sonst auch ein geiler Kicker ist und so, aber der hätte an dem Tag vom Strand aus das Meer nicht getroffen. Also das war schon hanebüchen, was er weder hat liegen lassen. Und ist auch eine Ausprägung immer auch von Talent. Wenn vorne der Harry Kane gestanden hätte, hätten die das Ding 2-1 noch gewonnen. Aber 100 Millionen können sich die Leipziger noch nicht leisten. Und auf dem Weg muss man dann halt warten, dass sich Openda oder auch der Benjamin Šeško, dass die sich entwickeln. Im Normalfall werden sie ja besser und abgezockter vor dem Spiel im Laufe der Jahre. Aber bis dahin ist Sonne im Herzen gefragt und Geduld. Und die Plätze 1 und 2 sind ja eh vergeben an Bayer und Bayern. Für RB geht es nur darum, wieder in die Champions League zu kommen und im Februar und im März Real Madrid auszuschalten im Achtelfinale.
Ja, bei denen läuft es ja überhaupt nicht gut, die gewinnen nur jedes Match. Aber wenn du sagst, RB hat schon lang nicht mehr zu Null gespielt, wie siehst du denn die Lage? Und ich glaube, ich hab das auch gehört, dass Marco Rose jetzt im Tor auch ab und zu mal wieder Peter Gulaschi spielen lassen möchte. Also Gulaschi ist in Normalform ist er der bessere Torwart, aber das weißt du ja, wie ist das denn in einer Mannschaft? Wenn sich ein Torwart, von dem man es nicht erwartet hat, so wie es in Leipzig jetzt ist, etabliert hat, sogar in die Nationalmannschaft gekommen ist, aber du hast mit Gulaschi jemanden auf der Bank, wo man denkt, der müsste eigentlich besser sein. Wie schwierig ist das jetzt für Marco Rose, diese Situation?
Also der Jannis Blaswich hat sich das mit redlicher Arbeit, muss man wirklich sagen, seinen Status, der wurde ja ins sehr, sehr kalte Wasser geworfen. Und wenn der nach 2 Spielen nicht funktioniert hätte, hätten sie ihn wieder weggeschickt und einen neuen Torwart geholt damals. Und er hat funktioniert unter diesem großen Druck. Er macht das sehr souverän. Ich glaube, insgesamt sind ihm vielleicht 1, 2 Tore anzugreifen, Gegentore. Ansonsten hat er oft RB gerettet. Und für Marco Rose ist es natürlich schwierig. Es ist ein Spagat. Der Blaswig ist Stammtorwart und zu Recht Stammtorwart. Und der Gulaschi scharrt mit den Hufen, scharrt zu Recht mit den Hufen. Und jetzt hat Marco ja ausgerufen, sie haben sofort 2 Nummer 1. Ja, das macht der zweiten Nummer 1 ja Riesenspaß, wenn er trotzdem auf der Bank sitzt. Und ich glaube nicht, dass es da zu einem ständigen Tausch kommen wird. Warte das mal ab, das ist ein Luxusproblem. Und ich glaube aber auch nicht, dass es so toll ist, wenn du alle 2 Wochen einen anderen Torwart im Tor stehen hast. Torhüter brauchen Sicherheit. Sie brauchen das Gefühl für den Ball, für die Chance im Spiel, diesen Wettkampf. Und der geht natürlich, das alles geht momentan dem Peter Gulacsi ab. Und die Abwehrspieler wollen ja auch nicht jede Woche mit einem anderen Schlussmann da spielen. Also es ist keine einfache Situation, aber besser, als wenn die Situation so wäre, dass die Nummer 1 super ist und die Nummer 2 total blind und kann man nie bringen.
Ja, so, jetzt hast du Benjamin Šeško angesprochen. Ich hatte ihn ja letztes Jahr in Österreich bei Salzburg gesehen und das ist natürlich eine besondere Gemengelage in Salzburg, weil sie ja doch, also Sturm Graz hat gut mitgespielt, aber Salzburg ist doch mit Abstand die beste Mannschaft und in einer guten Mannschaft hat Šeško einigermaßen gut funktioniert. Nur ich habe mir gedacht, er ist nicht gut genug für die deutsche Bundesliga. Hat im Herbst auch jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt und dann hat sein
Ja.
Manager oder Fabrizio Romano, wie auch immer, hat dann gesagt, er ist unzufrieden in Leipzig. Aber er ist halt auch nicht so gut,
Ja.
ja, weil Yusuf Poulsen ordentlich gespielt hat im Herbst. Siehst du bei ihm noch
Ja.
wirklich Entwicklungspotenzial? Weil ich bin immer noch kein Šeško-Fan.
Ja. Da du hast ihn ja dann wahrscheinlich öfter gesehen als ich, aber was ich wahrgenommen habe in diversen Spielen, der hat schon das gewisse Etwas, der kann viel. Momentan hat er natürlich wenig Spielpraxis und als Stürmer ohne Spielpraxis, das ist natürlich klar, dann kannst du nie dein volles Potenzial ausschöpfen. Du brauchst auch Selbstbewusstsein, du brauchst Wettkampfhärte, gerade als Mittelstürmer. Marco Rose sagt, Šeško sei nicht unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten, er sei sich der Situation bewusst, dass er hier einen großen Konkurrenzkampf hat. Also ich habe den bei weitem nicht abgeschrieben, das ist, glaube ich, wie alt ist denn der? 20, 21. Und ich glaube beim Pokalspiel in Wien, da hat er mal gezeigt, hat er mal kurz angezogen, ich glaube 2 Tore gemacht, noch 1 Tor, das war sensationell. Also der hat großes Potenzial und ich glaube schon, dass der irgendwann auch mehr Spiele und mehr Tore machen wird.
Jetzt haben wir hier vor ein paar Wochen, als sich David Alaba verletzt hat, haben wir hier mit Coach Alfred Tatar zum Beispiel gesprochen aus Österreich und der hat gemeint, naja, Alaba bei der EM, da wird Real Madrid jetzt schon aber mal die Hand heben und sagen, Moment, Moment, der ist bei uns unter Vertrag und wir
Ja.
wollen auf keinen Fall riskieren. Also jetzt hat der Alfred gesagt, könnte er sich vorstellen, dass Real das sagt. Ich frage mich,
Ja.
was denkt sich, oder du kennst ja alle Verträge in Leipzig, was steht bei Dani Olmo im Vertrag, was die spanische Nationalmannschaft anbelangt? Weil es ist immer so, er bringt sich in Leipzig in Form, dann ist er endlich in Form,
Ja.
fährt zum Nationalteam,
Ja.
kommt verletzt zurück und fällt 3 Monate aus.
Du bist ja böse heute. Ja, aber ich habe das
Ja.
sogar irgendwann auch mal, ich habe das irgendwann mal auch in der Leipziger Volkszeitung geschrieben, dass RB Leipzig einen Spieler bezahlt, der eigentlich nur für die spanische Nationalmannschaft spielt. Aber das ist ja nicht im Sinn des Erfinders, das will Dani Olmo auch nicht. Er ist ein ganz, ganz ehrgeiziger Typ und mit allen, denen man spricht in Leipzig, da lässt da keiner etwas Böses über ihn. Er hat eine Top-Einstellung und will halt immer spielen, immer, immer spielen. Ich glaube, vor 2 Jahren war das, hat der B vielleicht einen Fehler gemacht. Da hat er, glaube ich, eine WM gespielt und Olympische Spiele und so weiter. Er wollte das unbedingt und seitdem war irgendwie ein Systemfehler bei ihm im Körper. Da eine Zerrung, dann am Knie, was dann fällt auf die Schulter. Jetzt ist er hoffentlich wieder einigermaßen hergestellt. Natürlich fährt er zur EM mit Spanien. Da gibt es keine vertraglichen Dinge, die das verhindern. Sowas ist auch gar nicht erlaubt. Ich hoffe, dass er für beide Mannschaften das zeigt, was er kann. Da ist natürlich eigentlich ein Weltklasse-Spieler. Der Emil Forsberg hat mal zu mir gesagt, Dani Olmo ist der einzige offensive Weltklasse-Spieler, der lahm wie eine Ente ist. Er ist wirklich nicht schnell, aber der hat halt das gewisse Etwas. Und ja, ich wünsche ihm, dass er jetzt mal gesund bleibt. Wie gesagt, ein ganz, ganz feiner Mann und ein sehr ehrgeiziger Sportler.
Ich habe noch 2 Fragen ganz schnell. Jemand, der mir fehlt im Moment, ist Willi Orban, weil ich finde, dass der Orban jemand ist, wenn es nicht gut läuft, der die Mannschaft mitreißen kann. Wie geht's
Ja.
ihm? Wann wird er zurückerwartet?
Ja, aber Willi war ich mir sicher, dass er vor der avisierten Verletzungszeit von 3 Monaten zurückkommt und so sah es auch aus. Der war schon ganz früh wieder eigentlich im Lauftraining und dann gab es einen kleinen Rückschlag, Außenband im Knie und Willi ist halt auch einer, der in seinen Körper dann reinhört und sagt, ich brauche für mein Spiel, für meine Zweikämpfe, für meine Kopfballduelle brauche ich absolute Sicherheit in jeder Faser meines Körpers und so weit ist er noch nicht, leider Gottes. Er soll jetzt gerade ins Mannschaftstraining eingestiegen sein. Vielleicht reicht es ja für einen Platz im Kader beim Spiel in Stuttgart dann. Also jetzt fürs Wochenende Leverkusen ist das auch zu früh. Und er stimmt, Jens, er ist eminent wichtig, er ist in der Kabine wichtig, er ist auf dem Platz wichtig, er ist der einzige Abwehrspieler, der bei offensiven Aktionen auch mal ein Tor macht oder mal eins vorlegt und einen Ball reinrammt. Und ich glaube, wenn der gegen Frankfurt gespielt hätte, der hätte irgendwie hätte noch einen reingestoßen, mit welchem Körperteil auch immer.
Ja, nach dem Eckball. So, und wenn wir noch schnell nach England schauen, und das ist ja dann doch ein kleines bisschen traurig, also in Leipzig und auch die ganze Bundesliga, ja, ob man jetzt Leipzig mag oder nicht,
Ja.
aber Christoph Nkunku war einfach eine unfassbare, nicht unfassbar, war eine große Bereicherung, sagen
Ja.
wir mal so, wollen wir nicht übertreiben, aber eine große Bereicherung für die Fußball-Bundesliga. Guido, dich als ehemaligen Fußballer, wenn man sieht, wie sich Nkunku quält, kommt zurück, verletzt sich dann wieder. Das muss dir wahrscheinlich auch ein bisschen das Herz brechen, weil du mir auch immer gesagt hast, dass ein Kunku ein richtig feiner Kerl ist.
Ja, in jeder Hinsicht. Also der hat uns hier sehr, sehr viel Freude gemacht als Fußballer und auch als Mensch. Und als er gegangen ist, hat man ihm wirklich alles, alles Gute gewünscht. Der hat viel Freude und Freunde hier gelassen und auch dann auch noch viel Geld an Ablöse. Also ihm ist wirklich alles Gute zu wünschen. Der hat in Leipzig Bleibendes hinterlassen. Und ich beobachte das natürlich auch. Das war bitter auch, dass er bei der WM, kurz vor der WM dann ausgefallen ist. Also in Leipzig war er eigentlich nie verletzt. Und dann hat er jetzt in Chelsea eine Verletzung. Das ist ja oft so, dass dann auch noch eine Folgeverletzung kommt. Also ich hoffe, dass er wieder auf die Beine kommt. Bei seinem Spiel, das natürlich viel mit Dribblings, mit Zweikämpfen offensiv zu tun hat, kann es schon mal sein, dass da eine dazwischen grätscht. Und ja, ein wunderbarer Typ. Und er wird auch wieder seine Spiele machen. Und wenn es dann auf der Insel nicht klappt, hier ist er immer herzlich willkommen hier in Leipzig.
Ja, aber ich befürchte dann, weißt du, was ich wirklich befürchte, dass die Bayern dann das Scheckbuch aufmachen und sagen, ach komm, Chris, in Leipzig gewinnst du keinen Titel, komm doch zu uns, genauso wie sie es jetzt mit Nordin Mukiele machen. Das ist wirklich die letzte Frage. Glaubst du, dass Mukiele,
Ja.
wenn er denn zu Bayern kommt, du kennst ihn ja auch gut aus seiner Zeit bei
Ja.
Leipzig, ist das jemand, der den Bayern nur aushelfen kann oder kann ihnen wirklich weiterhelfen?
Also der Nordi hat eine fantastische Einstellung, hat einen guten Körper, eine gute Dynamik. Fußballerisch ist das jetzt nicht das, was eigentlich Thomas Tuchel braucht für das, was er vorhat. Er ist da schon ein bisschen wild, manchmal am Ball, oder öfter sogar gewesen. Und offensive Aktionen kann ich mich jetzt auch nicht schrecklich viel erinnern, die von ihm ausgegangen sind. Aber nein, ganz nach vorne bringen würde die Bayern nicht. Das müssen sie schon ohne kräftiges Zutun von Mukiele schaffen. Aber als Backup und als Mann, der immer will und immer brennt, kann man den schon nehmen.
Ladies and Gents, Guido Schäfer sagt uns zum Abschluss noch seine Einschätzung, was das Wochenendspiel Leipzig gegen Leverkusen bringen wird. Die erste Saisonniederlage für Leverkusen oder ist es jetzt wirklich ein Bounceback für die Leipziger?
Ja, ich sage mal, es gibt die erste Saisonniederlage für Bayer Leverkusen, aber da muss bei Leipzig auch vieles zusammenpassen. Wir müssen halt hinten aufpassen. Da, ja, die
Ja.
haben viel Schnelligkeit im Spiel, aber das weiß ja jeder. Aber wenn sie natürlich vorm Tor genauso handzahm sind wie gegen die Eintracht, dann wird es maximal ein 0-0. Und der Franz Beckenbauer hat ja mal gesagt, wenn du kein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen. Ja, Gott hab ihn selig, er hat uns viel Wichtiges und auch Existenzielles hinterlassen, der liebe Franz Beckenbauer.
Ja, und ich finde da ein sehr schönes Zitat, auch als ihm vorgeworfen wurde, dass die Bayern nicht über die Flügel gespielt haben oder die Nationalmannschaft,
Ja.
wo er dann wohl gesagt haben, ja, aber auch ihr Journalisten solltet wissen, das Tor steht immer noch in der Mitte. Das fand ich dann ganz
Ja.
witzig eigentlich.
Übrigens habe ich gestern, Jens, ganz kurz noch, ich habe gestern, übrigens, das dürft ihr ja ruhig wissen, mit Uli Hoeneß telefoniert. Und wir haben uns nochmal ausgetauscht in Sachen Franz Beckenbauer und Umgang mit selbigem. Und wir sind da auf einer Linie. Diverse Menschen sollten sich schämen und tun das aber nicht. Und ja, mir tut das im Herzen weh, was man ihm angetan hat. Da waren Heerscharen von Superjournalisten jahrelang auf der Spur nach 6,7 Millionen Euro in Zeiten, in denen allein die Verspätung des BER in Berlin, der Flughafen, uns jeden Tag 5 Millionen Euro gekostet hat. Also es ist unfassbar. Selbst wenn es so gewesen wäre, dann hat Beckenbauer ein Spiel gespielt, das er ganz sicher nicht erfunden hat. Und ihm dann die Schuld in die Schuhe zu schieben für irgendwas, ein gekauftes Sommermärchen, ja, leck mich am Arsch. Das war eine wunderbare Zeit. Wir haben uns dargestellt als tolle Nation. Die Welt war wirklich zu Gast bei Freunden. Und in diesem Deutschland gibt es leider auch ein paar, sagen wir mal, Feinde in An- und Abführung.
Lassen wir so stehen. Guido Schäfer, Leipziger Volkszeitung. Ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause. in der Big Show 644.